Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Es ist wieder ein Jahr mit einer 2 davor und das heißt, wir haben jugendliche Gäste, denn sie kennen sich aus in den 2000ern im Gegensatz zu uns Alt-Muppets. Wie immer, wenn die 2 vorne steht, unsere lieben Dauergäste und es ist immer wieder eine große Freude aus Münster, Alex Batzke und Martin Pieler. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, endlich wieder, endlich
Alex,
wieder.
Alex, wann hat dich das letzte Mal jemand jugendlich genannt?
Ja, also ich fühle mich eigentlich so mit meinen Mitte 30 auch schon wirklich wie so ein, also oft wie so ein alter Sack, vor allem, wenn man dann wiederum, wir sind ja auch Lehrer, wenn man dann so vor den SUS steht, dann denkt man sich auch, okay, also wir sind echt alt geworden, vor allem, was dann auch wieder deren Pop-Musik-Erfahrung angeht und so.
Ja. Aber ich denke, euch geht's ja auch so, dass ihr euch ja innerlich wahrscheinlich auch, wo habt ihr euch eingependelt? So, in welchem Alter? Seelisch? Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich immer 20. So. Und ja. Das eigene Alter wird mir immer erst durch den Vergleich halt mit anderen bewusst. Aber wenn es nur nach mir ginge, fühle mich nicht viel anders, glaube ich, wie mit 20.
Also ich glaube, ich habe mich irgendwo auf 30 eingependelt und das ist auch jetzt schon 7 Jahre her.
Okay. 2003, vielleicht bevor wir in die Popkultur einsteigen, was war los in diesem Jahr bei euch oder woran erinnert ihr euch?
Ja, 2003 ist auf jeden Fall für mich ein legendäres Jahr eigentlich gewesen, weil es da auf jeden Fall einen dieser legendären Sommer einer Jugend gab, denn jetzt muss ich kurz ein bisschen rechnen, ich war da 17. Ist das richtig?
Ja, ne? Nee, du warst da 16, du bist erst im Oktober 17 geworden.
Ich wurde 17 und also meine Freunde und Freundin waren auch alle so um die 16, 17 rum und wir haben es geschafft, eine arme Seele an der Ostsee davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, 6 von uns ein Ferienhaus für 2 Wochen zu überlassen. Und dann sind wir mit dem Zug mit 6 oder 7 Leuten da an die Ostsee gefahren, nach Damp.
Oh, das kenne ich.
Und haben da 2 Wochen Urlaub gemacht in einem Ferienhaus und es war unglaublich. Es war eins dieser Jahre, wo die Sommerferien irgendwie so gefühlt sehr geballt waren, dass so irgendwie alle Bundesländer mehr oder weniger gleichzeitig Sommerferien hatten oder zumindest eine sehr große Überschneidung. Und genau zu dieser Zeit waren wir da. Das heißt, da waren dann Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen, aus Norddeutschland, aus dem Osten, aus Bayern. Irgendwie alle hatten irgendwie so über Kreuz Urlaub. Ein paar waren auf dem Campingplatz, ein paar waren alleine da, ein paar waren mit den Eltern da. Und wir haben einfach wirklich von diesen 14 Tagen jeden einzelnen Abend mit so 10 bis 20 Jugendlichen in unserem Alter abends am Strand gesessen und geredet und getrunken und Musik gehört und es war unglaublich. Ganz, toll. Ganz wichtiger Sommer auch, glaube ich, so für mein Reifeprozess, mein Erwachsenwerden, mein Selbstständigwerden und so.
Dieser Sommer ist aus einem anderen Grund noch in die Geschichtsbücher eingegangen. Wisst ihr, was in dem Sommer war? Oder erinnerst du dich, Martin, da, dass der irgendwie speziell war? Frage. Weil ich habe mich wirklich noch erinnert und habe es jetzt auch nochmal nachgeschlagen. Das war ein absoluter Rekord-Hitzesommer.
Ist das
Der heißeste Sommer seit 500 Jahren irgendwie, habe ich gelesen jetzt nochmal. Und der war 4,5 bis 5 Grad heißer. Dieses ganze Jahr war bis zu 5 Grad heißer als alle Jahre vorher im Schnitt.
Okay.
Ja, irgendwie. Okay. Und dieser Sommer war absurd. Also ich erinnere mich wirklich noch an den. Und ich war da in Italien und ich lag nachts schwitzend im Zelt. Das weiß ich noch, dass ich ganz oft gesagt habe, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht, es ist zu heiß.
Ja, ich hatte auch im Gefühl, dass irgendwie ab Mai einfach schönes Wetter war in diesem Jahr. Also das ist auch so ein bisschen in meiner Biografie, hat sich das auch niedergeschlagen. Also das war das Jahr, wo wir 16 waren und da begann ja das Leben sozusagen. Martin hat es ja gerade schon mal sehr schön illustriert. Und das war auch das Jahr, in dem ich anfing, Bier lecker zu finden. So, ich mochte tatsächlich zu meinem 16. Geburtstag, der ja im November vorher war, noch nicht Bier. Da musste ich ein Bier exen und ich mochte das nicht. So. Und das heißt, ich war so auch so ein bisschen, was die Entwicklung angeht, eher so ein Spätzünder, würde ich fast sagen. Also ich habe mit solchen ganzen Sachen, also mit Trinken und so, erst voll spät angefangen. Aber 2003 ging das los. Und
voll spät mit 16. Ja,
und 2003 ging es dann los und dann halt mit einer steilen Lernkurve. Und ansonsten waren halt noch ein paar Sachen in diesem Jahr relativ wichtig, die, obwohl ich eigentlich leidenschaftlich antireligiös bin, relativ viel mit Kirche zu tun hatten. Denn ich wurde 2003 gefirmt und das hat so ein paar Sachen aufgemacht in meinem Leben. Einmal gab es den Ökumenischen Kirchentag in Berlin, der war im Mai und es ging einfach, es war so Wochenende, es war super klasse. Wir sind da hingefahren, halt auch irgendwie im Rahmen dieser Firmung und das war einfach ein Riesenfestival, mehrere Tage lang. Ich habe Pur und Fury in the Slaughterhouse live gesehen vom Brandenburger Tor, das war alles ein ganz großes Event und als Geschenk zur Firmung habe ich dann auch noch Fleetwood Mac Karten bekommen. Also das hat auch sehr viel mit meiner Musikbiografie gemacht. So. Und meine Band hat sich aufgrund dieser ganzen Geschichten auch gegründet, weil unser Pastor damals irgendwie versucht hat, eine Band für das Pfarrfest zusammenzustellen. Und diese Band gibt es ja heute noch. So. Und deswegen, obwohl ich eigentlich auch während dieses ganzen Firmungsgedöns eigentlich nichts mit Kirche am Hut hatte und das einfach nur so mitgemacht habe aus Jugendgründen, war das alles relativ wichtig so. Und das hat auch so einiges an Habitus auch geformt. Ja.
Hm. Ah ja, toll.
Ja, an diesen Kirchentag kann ich mich tatsächlich auch nicht erinnern. Ich war nicht dabei, aber ich war ja zu der Zeitpunkt auch schon ehrenamtlich da in meiner Kirche so aktiv in der Jugendarbeit sozusagen, obwohl ich ja selber noch jugendlich war, aber so Teil auf eine Tür hatten wir da und später dann ja auch Ferienfreizeitbegleitung und so. Und da weiß ich, dass auch ein paar Leute von uns danach Berlin gefahren sind, nur da hatte ich keinen Nerv drauf, weil da hätte ich gewusst, wie wenig Religion und wie viel Pur und Fury in the Slaughterhouse da ist, wäre ich da vielleicht auch mitgefahren, aber da war ich nicht informiert genug.
Ja, genau. Also ich bin da auch wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen und das war schon eine ganz gute Sache. Außerdem, apropos die Jungfrau zum Kinde, ich kam in dem Jahr auch noch in den Besitz eines Samplers mit 6 CDs namens 100% Rock und das war so, das lief so in der Fernsehwerbung auch immer. Das sind 6 CDs, 100% Rock, alles Wichtige. Und es war alles Wichtige, was meinen Musikgeschmack ab da geprimed hat, war auf diesem Sampler drauf, ne, in 6 CDs. Und genau das ist sozusagen auch immer noch meine Lieblingsmusik, so dieses Classic-Rock-Gedöns, ne, also von, weiß nicht, alles war da drin, alles. Mhm. So.
Hattest du ein rotes Cover?
Ich hatte das nicht als CD.
Ah, okay, ja. Irgendwas habe ich da auch vor Augen noch. Ja. Ich weiß nicht, ob das...
Genau, es gab auch mehrere davon. Also dann auch wichtig.
Noch ein Großereignis vielleicht ganz kurz, das jetzt in eine ganz andere Richtung geht, aber ist auch 2003, der Irak-Einmarsch natürlich. Und damals für mich, ich war ja da schon gerade Lehrer seit einem Jahr, es war glaube ich mein erstes Jahr. Und das war dann schon, ich weiß auch, dass an dem Tag, als es losging, dass die Schule dann praktisch dicht gemacht hat in der großen Pause und wir quasi geschlossen nach Freiburg sind, auch auf die Demo da. Ja. Und es war ja in Deutschland dann zu dem Zeitpunkt, als es losging, schon relativ klar, dass dieser Krieg unter völlig falschen Vorzeichen irgendwie stattfindet. Und das war ja kurz vorher dann noch diese Sicherheitskonferenz da in München, wo Joschka Fischer auf Rumsfeld irgendwie eingeredet hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert. Und Rumsfeld hat ja dann den Übersetzungskopfhörer rausgemacht aus dem Ohr und dann hat Fischer umgeswitcht und hat auf Englisch improvisiert. Und da ist ja dieser legendäre Satz, I'm not convinced, irgendwie, Mr. Secretary, hat er ja dann irgendwie auf ihn eingeschrien. Und Rumsfeld hat da so weggeguckt irgendwie. Okay. Da gibt es da so Aufnahmen auch auf YouTube noch. Und dann war eben klar, so wir Deutschen finden das doof. Und nach allem, was man weiß, war das ja auch eine Farce natürlich von Anfang an.
Ja.
Auch schön dargestellt in diesem Film mit Christian Bale, der Dick Cheney spielt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt mal, Cheney. Wo das erste Treffen nach 9-11 irgendwie in diesem War Room und Rumsfeld fängt schon an, über den Irak zu reden und alle gucken ihn an und denken, was hat denn jetzt der Irak damit zu tun? Irgendwie. Und so ging das von, also seit 2001 haben die darauf hingearbeitet und das ist wirklich Wahnsinn. Und noch erstaunlicher ist, dass Bush mittlerweile ja so ein bisschen als fast rehabilitiert gilt irgendwie so im Vergleich zu
Trump. Vergleich,
denk mal. Ja. Der war eigentlich ganz nett eigentlich.
Ja.
Anti-Irak-Krieg Demo auch die erste Demo, auf der ich war. Oder zumindest auf die erste, wo ich mich dran erinnern kann. Ich würde sagen, so 70% war ich da, weil das während der Schulzeit war und ich dann halt keine Schule hatte. Aber ja, 30% genau. Politische Überzeugung war bestimmt dabei.
Ja. Also ich wusste, dass es falsch ist, aber ich wusste nicht, warum. So, also ja, ja. Ja, also ja. Die ganzen Hintergründe auch von den anderen Golfkriegen, die waren nicht bekannt. Weil der Geschichtsunterricht hörte ja damals und auch heute noch mit dem Zweiten Weltkrieg auf. Und irgendwann gab es noch eine Mauer, aber die fiel dann auch irgendwann wieder. Und selbst wenn man Geschichts-LK hatte, war das nicht besonders viel, was man darüber wusste, über die Irak und Golfkrieg und so. Naja, aber irgendwie war man schon dagegen. Schlägt sich ja auch in der Musik wieder, das kommen wir später noch.
Ja, irgendwann. Genau, okay.
Dann was war noch?
Habt ihr noch Events?
Ich hab noch die Columbia-Katastrophe mit dem Space Shuttle, mit dem Raumgleiter, der da explodiert ist beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, wo dann irgendwie 7 Besatzungsmitglieder, also alle gestorben sind, was ja auch so das Raumfahrtprogramm ziemlich durcheinander und auch mehr oder weniger fast für 20 Jahre beendet hat. So, ne? Also die ganzen Space Shuttle-Geschichten, die waren dann ja vorbei. Genau. Und Greta Thunberg wird geboren.
Oh ja.
Oh, ja. Ei.
So.
Von wegen alt, ne? Ja, ja, danke.
Wahnsinn. Ja. Ja. Dann ist es die auf Uni, jeden Fall. Martin,
mach so. Halb privat. Die Uni Duisburg und die Uni Essen fusionieren zur Uni Duisburg-Essen, meiner Alma Mater.
Ah ja. Ja, auch wichtig. Jetzt auch ganz wichtig: Es ist ein unfassbares Filmjahr. Haben wir gerade, bevor du da warst, Martin, schon mit Alex festgestellt, Filme. Ich dachte eigentlich, wir könnten es irgendwie reduzieren, ein bisschen mit den Filmen, aber ich glaube, es wird nichts. Es ist ja Wahnsinn. Also fangen wir mal mit den großen Kloppern an. Und das sind ja schon mal etliche. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs.
Ja.
Okay. Da seid ihr wahrscheinlich sogar noch näher dran. Ich hab Herr der Ringe also nie gelesen und ich habe es dann auch die Filme nicht im Kino gesehen, sondern erst im Nachhinein. Für mich war das kein so ein Riesenthema, dieses Herr der Ringe-Ding. Aber ich kenne Leute, die da ganz anders aufgestellt waren.
Doch, doch, schon. Ziemlich.
Ich glaube, Herr der Ringe ist das Star Wars unserer Generation.
Ja, glaube ich auch. Zumindest für Leute, die ja irgendwie auch so vom Interessenspektrum auch irgendwie, ne, also Fantasy und so, das war das Ding, also Herr der Ringe. Wobei ich, ja, der dritte Teil ist ja halt auch irgendwie, der zieht sich ja nur auch, ne, aber das Phänomen Herr der Ringe insgesamt ist schon klasse. Also
Bücher sind auch eine einzige Länge.
Ja, ja, genau, die hatte ich nämlich tatsächlich gar nicht so lange vorher gelesen. Also irgendwann war mein Onkel mal so zu mir gekommen und sagte, da war ich irgendwie noch Kind, in den 90er, später der 90er, lies doch mal den kleinen Hobbit, und dann bin ich von da aus immer, und auf einmal kamen auch noch direkt, als ich quasi fertig war damit, kamen die Filme, und deswegen, das schloss sich perfekt da an. So.
Ja. Also ich erinnere mich, der dritte Teil, oder ich glaube mich zu erinnern, der dritte ist eigentlich größtenteils diese finale Schlacht, oder? Viel mehr ist nicht. Und die geht ja ewig. Eigentlich.
Und dann gibt's noch einen Battle und noch einen Kampf und dann stehen sie noch vor dem Tor von Mordor und dann noch ein Kampf und so. Ja, und dann kommen die Adler.
aber ganz ehrlich, in diesem dritten Teil, also die beiden, meiner Meinung nach, die emotionalsten Momente dieser ganzen Reihe sind einmal genau vor diesem Tor, als Gimli zu Legolas sagt, ich hätte mir nie träumen lassen, an der Seite eines Elben zu sterben, und Legolas sagt, wie wär's mit an der Seite eines Freundes, also da geht ja einem das Herz schon komplett auf, und ganz, ganz am Ende, wenn sie dann wieder in Minas Tirith sind und Aragorn auch zum König schon gekrönt ist und sich die Hobbits dann da niederknien und er dann sagt, ihr kniet vor niemandem.
Ja. Mhm. Also und dann stattdessen kniet er vor denen und alle knien sich
alles
vor
dem, und das ist
oder Herr Frodo, ich kann nicht den Ring für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Ach, herrlich.
Sehr schön.
Muss ich jetzt schon fast ein bisschen weinen.
Ja, ist schon schön. Aber das Schlimme ist, dann ist nicht zu Ende, sondern dann geht der Film noch länger und dann fahren die dann noch in ihr komisches Elbenland und so, und dann dauert die Verabschiedung auch nochmal wieder, und Alter. Also irgendwo kann man auch mal einen Cut machen.
Dann gab es noch einen dritten Teil. Nochmal wurde eine Trilogie abgeschlossen. Diesmal aber ungleich enttäuschender, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders sieht. Matrix Reloaded. Der dritte Teil, der es meiner Meinung nach schafft, sämtliche Bälle, die da noch in der Luft waren, und es waren einige, nach dem zweiten Teil einfach komplett zu ignorieren. Keine einzige Frage mehr zu beantworten, sondern 2 Stunden irgendwie sinnbefreite Battle.
Ja, vor allem
den Zion. Und ich bin da raus und dachte, die wollen mich doch verarschen, das kann doch jetzt, das, also ich, der zweite Teil war ja so, dass man dachte, ich habe ihn nicht richtig verstanden, aber ich glaube, im dritten Teil wird dieser zweite Teil rückwirkend so geil werden, weil alle fragen, weil man denkt so, mein Gott, ich muss das alles nochmal anschauen und dann nochmal besser verstehen, wie geil das alles ist. Das war so, so bin ich raus aus dem zweiten Teil und dachte so, mit diesem Architekten und so, das wird Wahnsinn. Ja. Das ist, das, und dann kommt man diesen dritten Teil und es ist alles völlig, völlig weg. Es gibt überhaupt keine Antworten, gar nichts. Es wird nur gekämpft. Ich bin da raus. Und mir hat das so versaut, dass ich bis heute, ich habe nicht mal den vierten Teil mehr angeschaut, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und ich war so ein Fan vom ersten Teil und bin, also bin einfach raus und durch damit, glaube ich, für immer.
Das ist dieser Moment, wenn man aus dem Kino rausgeht und alle fanden es scheiße, aber keiner will es so richtig sagen, weil das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn der letzte Teil jetzt so scheiße gewesen wäre. So, aber es war ja so. Also, oder siehst du das anders, Martin? Du schweigst so vor dich hin.
Nee, auch. Also meiner Meinung nach wäre es das Beste gewesen, wenn es einfach den einen Matrix-Film gegeben hätte und das war's so. Mehr hätte es eigentlich nicht gebraucht. Also, der war ja auch in seiner Unabgeschlossenheit eigentlich.
Der war okay, den hätte man so stehen lassen können. Und der zweite hat dann eben nochmal ein paar Türen aufgemacht, wo man dachte, ah, interessant, ja, mal gucken, was da noch passiert. Und das ist halt alles so stehen geblieben dann einfach mit diesen Fragen.
Ich hab den vierten gesehen. Ich weiß nicht genau, ob im Kino oder irgendwann mal so. Der ist überraschend, der ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie gut und knüpft da auch irgendwie nur so ganz komisch an und irgendwie, also es ist so ein typischer, wir machen jetzt nochmal 20 Jahre später gefühlt ein bisschen Geld mit dem Franchise-Film. Ja. Aber er ist jetzt nicht so, also ich bin mit einer sehr geringen Erwartungshaltung da reingegangen und für die war es okay. So, okay. Aber diese Trilogie, guck ich den mal noch, aber. da war es halt anders, ne? Da ist man mit einer anderen Erwartungshaltung und das hat das nochmal schlimmer gemacht.
Dann der Start einer Franchise noch, Fluch der Karibik.
Jo.
hatte ich mich total gefreut drauf. Ich war ein großer, als Kind schon einfach immer Piratenfan, wie viele Jungs, ja, glaube ich so. Und habe auch Piratenfilme geliebt. Der Rote Korsar, so, also ein Klassiker, sehr gern geguckt, war so ein Film, der in meiner Kindheit dann immer mal so im Fernsehen lief, am Sonntagnachmittag oder so. Der Rote Korsar, Burt Lancaster. Super. Wird auch zitiert in Fluch der Karibik an 2 Stellen. Und dann so, ja, lauter, was es da eben noch so gab. Und habe mich total auf diesen Film gefreut und wurde nicht enttäuscht. Fand ihn beim ersten Mal extrem unterhaltsam.
Ja, definitiv. Fand ich auch. Geht doch immer wieder. Und vor allem der erste ist auch da wieder irgendwo der beste. Und auch nach dem hätte es auch nicht unbedingt noch weitere geben müssen, meiner Meinung nach. Ja. Der stand gut für sich. Johnny Depp ganz groß brillierend als Jack Sparrow. Und hier Keira Knightley kam aufs Tapet. Alle haben sich darüber sehr gefreut und so. Und Orlando Bloom wieder, den man vorher in Herr der Ringe gekannt hat. Also alle und die Musik. Ganz toll.
Ja. Von super,
Klaus Badelt, beziehungsweise später dann Hans Zimmer. Ganz toller Soundtrack. Also allein dafür, Soundtrack. Der lief einfach immer auch abends, wenn wir irgendwie zusammengesessen haben, lief da auch einfach He's a Pirate. Das war einfach, oder hier dieses Black Pearl Theme. Das war einfach toll.
Ja, gut. Ja. Ich bin dann irgendwann mal ausgestiegen auch aus dem Ding irgendwie. Aber den ersten immer noch super. Ja.
Ich fand ihn so, 2003 fand ich ihn so gekünstelt scheiße, so weil ich so der nicht-mainstreamige Edgelord sein wollte, so, was soll das und so. So und im Nachhinein finde ich ihn auch ganz gut, aber ich muss halt auch sagen, also die Reihe ist auch viel zu lang.
Mhm. Ja, ja.
Also mindestens 2 Filme zu lang, wenn nicht noch mehr. Ja, ja. Also den zweiten hier mit
Davy Jones,
den fand ich eigentlich noch ganz gut. Ja. Und der macht ja auch noch mal irgendwie was. Ja. Aber so 3 vielleicht noch, aber dann ist wirklich
Drüber. Und ich glaube, der erste Film überhaupt.
Die einzige Filmreihe, die noch mehr übertreibt, ist Fast and the Furious.
der erste Film, glaube ich, der nach einem Theme Park Ride entstanden ist, oder?
Ja. Genau. Ja,
also sonst war es ja andersrum bis dahin irgendwie und dafür haben sie es wirklich erstaunlich gut gemacht, wenn man sagt, so, ja. Das kann ja eigentlich nichts werden. So.
Da gibt es ja noch einen hier, diesen Jungle Cruise mit The Rock,
Dwayne,
der ist auch nicht kacke.
Nee, den habe ich auch gern geguckt mit meiner Tochter im Kino sogar, auch unterhaltsam.
Aber ich meine, Filme mit The Rock sind sowieso häufig, egal wie schlecht sie sind, The Rock holt da immer noch irgendwie einiges aus, weil der einfach so ein Charisma-Bolz ist.
Jetzt habe ich noch so einen anderen Seefahrerfilm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und den mag ich extrem und den gucke ich sogar in regelmäßigen Abständen immer wieder an, Master and Commander.
Oh, kam der auch in dem Jahr?
Ja, 2003. Das ist eine Verfilmung, die einzige von so einer Romanreihe, da gibt es, glaube ich, 30 oder so. Um diesen Captain Aubrey oder wie der heißt, muss wahnsinnig detailliert recherchiert sein, irgendwie alles historisch wasserdicht, irgendwie wie der diese ganzen maritimen Details da irgendwie schildert in den Romanen. Ich habe einen mal gelesen und fand es nett und so, aber was die da draus gemacht haben als Film ist wirklich der Hammer. Ja, die haben halt den ganzen historischen Quark irgendwie reduziert und haben halt eine super Geschichte mit super Schauspielern und tollen Figuren. Sein Arzt dann da, wenn die da zusammen in der Kabine musizieren und so. Großartig, lustig, schnell, Action drin. Ein ganz fantastischer Russell Crowe, finde ich. Unglaublich sympathische Rolle, die er da spielt. Peter Weir, ja, auch immer ein guter Mann. Club der Toten Dichter und Truman Show und was er alles gemacht hat. Eigentlich ein Garant auch immer für gute Filme. Und echt ein Film, den man in regelmäßigen Abständen sich einfach angucken kann. So ein Männerfilm irgendwie.
Ja, so ein Männerfilm.
Aber nicht dumm irgendwie, nicht so plump. Und das ist irgendwie schön. Und ich habe eigentlich immer gehofft, es gäbe mal noch irgendwie eine Fortsetzung, nachdem es ja jetzt 30 Buchvorlagen gibt. Aber sie haben es nie mehr geschafft. Irgendwie wahrscheinlich war es kein so ein Riesenerfolg oder ich weiß nicht, wo das Problem ist.
Mhm.
Ja. Was habt ihr noch?
Ich habe auch noch was im Wasser, ganz schnell. Findet Nemo.
Ja.
Der Disney-Film, der Pixar-Film. Ja. Da habe ich mich auch sehr alt gefühlt, als ich las, dass der 2003 rausgekommen ist. Ja. Ich dachte, das war doch vor kurzem noch irgendwie so, das war doch der neue Pixar-Film und so. Mhm. Ja, nee, ist auch schon ein bisschen länger her. Aber kam letztens auch noch mal im Fernsehen, kann man immer wieder mal kurz mal ein bisschen reingucken, kann man auch mitsprechen, einfach schwimmen. Also irgendwie schön.
Schwimmen.
Martin, was hast du noch?
Ja. Ich habe noch einen Film, der im Wasser spielt, nur weil es regnet die ganze Zeit. Identität.
Oh, den hatte ich auch kurz auf der Liste und dann wieder gestrichen. Ja,
John Cusack. Ich wollte auch nur kurz sagen, ich habe den echt gern geguckt. Ich sehe nur immer diese Bilder, dass es eigentlich die ganze Zeit regnet irgendwie in dem Film auch. Aber gut.
Auch spannender Twist, ne? Also sehr schön.
Ja, war gut, gute Auflösung auch.
Okay, dann habe ich jetzt auch noch mal was mit Wasser. nämlich den wahrscheinlich bis dahin gruseligsten Film, den ich je gesehen habe, The Ring.
Oh ja.
Oh, kam der auch 2000? Ach,
das war wirklich. Oh mein Gott, hat der mich verstört.
Der war schlimm. Und wisst ihr was? Ich habe das vor kurzem, habe ich mit einem Kumpel über Horrorfilme geredet. Ich habe den Film geguckt und es hat... das ist wirklich kein Witz. Ich war tagelang komplett durch den Wind. Das Telefon hat geklingelt und es war niemand dran. Das ist kein Witz. Ich dachte, ich war in meiner Wohnung, wir waren so im dritten Stock und da waren auch so andere Häuser drumherum und ich war sicher, mich hat jemand beobachtet und hat gesehen, der guckt The Ring, komm, mit dem machen wir jetzt irgendwie so einen Witz. Aber ich konnte es nie rekonstruieren. Und ich dachte, als Gag eigentlich super, wenn das wirklich jemand machen würde, das wäre der Hammer. Aber ich habe bis heute keine Auflösung dafür, aber ich lebe noch. Daher.
Von daher, alles gut. Ja, ist keiner aus dem Fernseher gestiegen bei dir.
Ich hab den mit meiner besten Freundin damals geguckt und die war auch, also ich war schon gut am Ende, aber die natürlich noch mehr. Und dann habe ich mir nämlich auch so einen Gag erlaubt, dann ist sie irgendwie für sich auf Toilette gegangen oder irgendwie so und wir haben die natürlich halt auch so in so einem dunklen Zimmer und so geguckt und dann habe ich an ihrem Fernseher irgendein Programm gesucht, wo das nicht belegt ist, dass so Schnee kommt, Fernseher ausgemacht, dann kam sie wieder rein und dann habe ich das so heimlich angemacht und dann war endgültig alles kaputt.
Oh Mann,
schon gemein. Sorry an der Stelle.
Dann noch was sehr Witziges fand ich, musste ich doch ein paar Mal schallend lachen damals im Kino, Bruce Allmächtig. Mit Jim Carrey. der ja, irgendwie Gott
Morgan
spielt.
Freeman als Gott.
Ja, mhm. ja. Gott, Morgan Freeman ist Gott. Und mhm. diese Stelle, wo Jim Carrey seine Fähigkeiten testet und diese Tomatensuppe teilt, irgendwie in diesem Diner,
ja, ist schon sehr Wahnsinn. Und der ist doch am Anfang da irgendwie auch so ein TV-Typ, ne? Und da kommt doch auch dieser tolle, das geflügelte Wort her, so zerbröselt der Keks nun mal.
Genau.
Ja, was man immer wieder gerne sagt.
Dann müssen wir natürlich über Kill Bill noch kurz sprechen. Erster Teil.
Meine Güte, ey, was ich ja das auch nicht auf der Liste habe noch. Also, es ist gefühlt noch nichts abgehandelt hier, also, von meiner Liste.
Ja, genau. Also Kill Bill habe ich natürlich auch auf meiner Liste, ist natürlich klar.
Ich habe so eine komische, ambivalente Beziehung zu Tarantino gehabt die ersten Jahre, weil ich Reservoir Dogs extrem verstörend fand und Pulp Fiction irgendwie auch. Und diese komische, ironisierte Gewalt irgendwie ganz seltsam irritierend fand. Und diesen Kult dann dem nicht folgen mochte. Und bin dann so ein bisschen widerwillig in Jackie Brown rein und musste dann so vor mir selber schon zugeben, das ist doch schon sehr, sehr geil, der Film irgendwie, und habe mich aber immer noch so gewehrt. Und als ich dann gehört habe, dass der Kill Bill so brutal sein soll, habe ich ihn erstmal boykottiert und saß dann im Kino und habe den Vorfilm gesehen, den Trailer, mit dieser unfassbaren Szene, dieses ganz tolle, dieses Gitarrenstück mit diesem, ich weiß nicht, wie es heißt auf dem Soundtrack gerade. Und es ist eine Stelle, wo Lucy Liu in Zeitlupe mit ihrer Entourage aus ihrem Zimmer da kommt und dann diese Brüstung entlang läuft, diesen Gang entlang läuft, dann in diesem, wo dieser Showdown eben stattfindet. Und das zu dieser unfassbaren Musik. Und dann dachte ich, ich glaube, ich muss den gucken. Das ist so cool irgendwie. Ich fand die eh ganz toll und dann, wie das da inszeniert war, und habe den Film geguckt und sehr, sehr, sehr geliebt, muss ich sagen. Trotz oder wegen dieser absurden Gewalt. Aber also die Gewalt, ja, okay. Aber ich finde so vieles in diesem Film einfach so cool und so toll. Und der Soundtrack und Uma Thurman und so viele Szenen, die mich immer wieder begeistern. Ja. Und ich gucke ihn mir auch echt immer mal wieder an und freue mich.
Hattest du denn irgendwie vorher irgendwie auch so eine Verbindung zu diesen Easter-Filmen irgendwie?
Gar nicht so. Also ich habe ja noch so ein bisschen miterlebt, dass Leute Bruce Lee richtig toll fanden und diese Filme gefeiert haben. Bei mir war es dann eher so Jackie Chan mal eine Weile, den ich wirklich mit seinen ersten Filmen sehr, sehr, sehr gern gesehen habe, auch im Kino noch so. Und so, aber ich war da kein Experte und kannte jetzt auch so die Zitate da auch nicht irgendwie, was der da alles drin hatte.
Okay. Also außer das Offensichtliche mit dem gelben Anzug natürlich. Ne?
Ja, klar, die Bilder, das hat man ja dann ja aber eh schon gleich immer gesehen.
Irgendwie. Nee, genau, aber so ging es mir auch, weil das nämlich auch so, auch bis heute so überhaupt nicht mein Genre irgendwie ist. Also gerade so diese asiatischen Filme davon fand ich eigentlich immer alle eher affig. So,
ja,
so auch dann so hier dieses House of Flying Daggers oder so.
Also Fliegefilme.
Genau, hat mein Vater auch immer verächtlich die Fliegefilme genannt.
Ja, ja.
Und ja, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen das, was von Bruce Lee eben ja halt so aufgelöst wurde, eigentlich diese Art des asiatischen. Ja, und aber das halt ja auf jeden Fall voller Referenzen darauf, aber halt in gewohnter Tarantino. Also ist einfach alles daran ist cool. Ne? Also wirklich, meine Lieblingsszene in Kill Bill 1 ist ja eigentlich diese Eröffnungsszene, wo sie in dem Haus von der schwarzen
Dienerin, ja.
Name.
Weiß ich gerade auch nicht.
Und dann ganz am, wo sie dann da dann noch den Kaffee anbietet, weil die Tochter nach Hause kommt und so.
Ja, super.
Ja. Und da gab's ja die Fantheorie, dass der 10. Tarantino-Film der ist, wo die Tochter Uma Thurman dann jagt. Also der Rachefilm.
Ah, okay.
Der wird's ja dann nicht. Ja, aber Kill Bill auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es geschafft habe, mich da ins Kino zu schummeln, weil, wie gesagt, wir waren da ja 16 und der war mit Sicherheit ab 18. Oder ob dann tatsächlich Kill Bill Volume 2 sozusagen mein erster Tarantino im Kino war, aber kann mich nicht dran erinnern. Aber apropos asiatisch, habe ich noch einen Film auf der Liste, auch fast so verstörend wie The Ring, Old Boy.
Old Boy.
Old
super,
Boy.
Super, super.
Apropos ganz, Tiere, ganz die im Wasser leben, Oktopus und so.
Also der hat mir ja auch wahnsinnig gut gefallen. Ja, ja,
ja.
Den würde ich gerne mal wieder sehen, eigentlich. Fällt mir da gerade auf. Einmal geguckt nur. Okay. Kennt ihr das? Ich habe jetzt noch einen Film, der kommt bei mir so in so eine Kategorie Filme, die ich wahnsinnig toll fand, unglaublich toll, aber nie mehr gucken möchte. Habt ihr so was? Ja, Oldboy. Da habe ich noch einen. Der heißt Haus aus Sand und Nebel. Der ist auch von 2003. Der ist mit Jennifer Connelly und Ben Kingsley. Oh. Ben Kingsley spielt so einen iranischen Einwanderer, der es auch zu was gebracht hat irgendwie. Und der in so eine Fehde gerät mit Jennifer Connelly, die ihr Haus verkauft irgendwie, weil sie total arbeitslos ist und total runtergekommen und er kauft das Haus und richtet es ganz schön her und sie will das dann irgendwie zurück. Und dann findet sie da auch einen Anwalt, der dann da irgendeinen Formfehler findet in diesem Vertrag und so weiter. Und Ben Kingsley will das natürlich, das ist jetzt sein Stück Heimat, sein Stück Amerika und so, und will das nicht aufgeben. Und es ist so ein schlimmer Film. Am Schluss verlieren halt alle, ja, und die steigern sich da so rein und keiner will nachgeben und keiner will aufgeben. Und es ist halt so ein richtiges, so wie auch Spurwechsel oder so mit Ben Affleck, wo man die ganze Zeit denkt so, jetzt hört doch auf, hört doch jetzt einfach auf, lasst es doch, geht doch weg, macht was anderes. Und sie können nicht. Und am Schluss ist so ein schrecklicher Film und ich saß da und ich kann nicht aufhören zu gucken. Ich würde gerne, aber ich will wissen, wie das ausgeht jetzt. Oder da war der Film vorbei und ich dachte, wieso habe ich mir jetzt das angeguckt? Das zieht mich jetzt wieder wochenlang runter, aber den habe ich irgendwie mehr eingeprägt als ein Film, der einen unglaublichen Eindruck gemacht hat auf mich, einfach negativ zwar, aber immerhin.
Ja, was du gerade sagtest mit dem Hört darauf, hatte ich bei The Last of Us 2 bei dem Videospiel, da habe ich auch, da muss man ja auch noch selber weiterspielen und man denkt sich, ich will nicht mehr, ich will jetzt einfach, dass sie aufhört mit diesem Rachefeldzug, es soll jetzt hören, es wird alles immer nur noch schlimmer. Ja, toll, ja, aber es ist schön, wenn sowas, wenn man so dann den Bildschirm anschreit.
Ja. Und dann habe ich noch einen letzten, einen schönen noch, aber auch einen ganz wichtigen für mich, Big Fish. Von Tim Burton, mein Lieblingsfilm von Tim Burton. Ein wunderschöner Film übers Erzählen, übers Geschichtenerzählen, über diese sehr, sehr dünne Linie zwischen Fiktion und Realität. Vor allem der Schluss irgendwie bringt so eine schöne Wendung dann nochmal rein. Ganz toll besetzt mit Albert Finney als dieser alte Geschichtenerzähler und Ewan McGregor als der junge Albert Finney und Jessica Lange spielt mit und bis in die Nebenrollen so toll besetzt. Ein ganz, ganz fantastischer Film im wahrsten Sinn, aber wunderschön, poetisch und berührend und einer, glaube ich, meiner Lieblingsfilme auch dieses Jahres.
Mhm. Ich
habe den später irgendwann mal geguckt und habe den nicht verstanden. Ich glaube sogar, ich habe den nicht zu Ende geguckt, weil ich kann mich auch an nicht mehr viel erinnern. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, ob der das ist. Ich kann mich immer an das Cover erinnern, dass ich den geguckt habe und ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht, aber ich weiß nur, dass der mich irgendwie. Und ganz viele ich habe jetzt schon ganz oft Gutes über diesen Film gehört und ich denke so, der war doch, entweder habe ich ihn nicht kapiert oder weiß nicht, es hat zu der Zeit nicht meinen Geschmack getroffen.
Ja, das kommt vielleicht auch auf die Stimmung an, den muss man wirklich in Ruhe gucken und da muss man dann auch irgendwie gerade bereit sein dafür vielleicht, weil der ist schon abgefahren auch und nicht unkonventionell. Und
vielleicht brauche ich sich
mit einer seltsamen Auflösung natürlich.
Nochmal Retro.
Coffee and Cigarettes noch mit auch Musikhelden, Episodenfilm von Jim Jarmusch mit einer ganz tollen Episode mit Iggy Pop und Tom Waits in einem Diner.
Ah ja.
Dieser skurrile Dialog, wo man wirklich denkt, so Tom Waits ist der größte Penner überhaupt, aber er spielt halt eine Rolle. Man weiß aber nicht, ob er sich selber spielt.
Ich hätte jetzt noch mal fünf Filme, die würde ich jetzt einfach mal kurz nennen, nur um sie hier drin zu haben. So, vier davon sind deutsche, nämlich Herr Lehmann, der nach dem Roman von Sven Regener, Christian Ulm spielt mit, Christoph Waltz übrigens auch. Dann Goodbye Lenin, sozusagen das Debüt von Daniel Brühl, ganz wichtig, also ein ganz schöner Film. Das Wunder von Bern. Auch wichtiger Film, habe ich gehört, habe ich aber nie gesehen. Weil
doch, guter Film,
ja. Ja, irgendwas über Fußball, glaube ich. Ja. Und Soloalbum, Der Film nach dem Poproman von Benjamin von Stuckrad-Barre, das Debüt von Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner ist auch dabei. Auch eigentlich ein ganz guter Film. Genau, so, also so viel, wie man halt von so einem Poproman irgendwie so, ne, daraus machen kann. Aber genau. Und ganz zum Schluss noch eine Sache: englischer Film, immer zu Weihnachten, tatsächlich Liebe.
Ja. Ja. Ich habe jetzt gelesen, wir haben ja in der Weihnachtsausgabe schon drüber gesprochen, aber ich habe gelesen, dass der Film jetzt gerade aktuell aus politisch korrekten Gründen gar nicht mehr gut wegkommt, gell?
Und, ja, habe ich letztens auch was zugehört, ja.
Dass man da doch Dinge findet, die so nicht mehr woke sind. Und es geht dabei vor allem, und da muss ich aber vehement widersprechen, da hat jemand wirklich gar nichts verstanden, wenn das jetzt die Schlussfolgerung ist, die aktuelle, um diesen Typen, der so in Keira Knightley verliebt ist und sie dann bei dieser Hochzeit nur sie filmt die ganze Zeit. Ja, und so, das wird ja jetzt so als toxische Männlichkeit interpretiert und eigentlich fast als so eine Art Stalking, was der da betreibt. Und wenn das jetzt die Schlussfolgerung ist von dieser ganzen Episode in diesem Film, da muss ich sagen, da wehrt sich alles in mir dagegen. Also so eine schöne und originelle Darstellung von jemandem, der in jemanden verliebt ist und weiß, dass es halt nicht funktioniert. Ja. Er geht nicht hausieren damit, er belästigt sie nicht damit, es ist ihm im höchsten Grad peinlich, er will nicht, dass sie das sieht, ja, er tut nichts dazu, es ist einfach nur für sich, es ist seine Art, damit umzugehen und sie kriegt es halt dummerweise raus und so weiter, das hätte halt nicht passieren dürfen, aber das jetzt als toxische Männlichkeit darzustellen, ist grotesk für mich.
Ist das, das ist dieser Episodenfilm, wo das auch diese Szene ist mit der Tür und den Schildern, ne, oder?
Ja, genau. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also das finde ich so ein bisschen mehr creepy, sag ich jetzt mal.
Ja, und auch
ach so, das wo mit, er da mit, davor steht dann, ja, ja.
Mit Hugh Grant als der Premierminister, das wird doch auch gern jetzt wieder angeprangert, so von wegen, dass irgendwie von seiner Position aus.
Ja, Machtposition und so weiter.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja, Hugh Grant ist natürlich jetzt im Nachhinein jetzt auch nicht schlecht gealtert sozusagen.
Ja, alles schlecht gealtert. So. Genau,
ja,
aber trotzdem.
Hugh Grant wird ja jetzt neuerdings irgendwie so ein Charakterdarsteller. Hugh Grant wird ja immer besser, finde ich irgendwie. Der hat ja mal eine Weile immer die gleiche Rolle gespielt. Aber wenn man den in The Gentleman anschaut oder auch in dieser Wahnsinnsserie da, wo er diesen Mörder spielt, das ist ja unglaublich, was mit dem passiert gerade. Der spielt sich um Kopf und Kragen gerade irgendwie, dafür, dass man gedacht hat, er spielt sich eigentlich immer nur selber.
Nee, jetzt spielt er vor allem so Bösewichte, ne?
Ja. Gut, dann kommen wir zur Musik. Jetzt
würde ich sagen, oder?
Kommt wieder euer Teil, nämlich die Charts und die großen Hits des Jahres. Da bin ich mal gespannt, ob ich was kenne.
Ja, und wie es mittlerweile schon Tradition ist, habe ich natürlich wieder ein Referenzwerk herangezogen, nämlich die Bravo-Hits aus dem Jahr 2003. Zuvor sei aber kurz Werbung in eigener Sache gemacht, denn wir haben über das Jahr bei Lehrersprechtag, unserem Podcast, schon einmal eine Folge über das Jahr 2003 gemacht. Die heißt Folge 128, Jeder Abend ist Ärzteabend. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Die könnt ihr gerne mal hören. Da geht es so ein bisschen um Hip-Hop und versus Rockmusik aus dem Jahr. Also da gibt es auch einige Songs zu hören. Folge 128. So, jetzt noch ein paar Pop-Hits aus dem Jahr. Dido, White Flag. Outlandish, Aisha. Das ist ein Cover, glaube ich, ne? Das war doch früher mal irgendwie in den 80ern oder so.
Keine
Aisha,
Ahnung.
Aisha, Écoute moi und so. Ja.
Ja, möglich, ja, ja.
Ja, dann Christina Aguilera, Beautiful. Wird auch immer wieder gerne so untergelegt für irgendwie so, wie heißt das?
Emotionale Szenen.
Genau, so. Female Empowerment, wollte ich sagen.
Ja, so. Genau. Ja, du bist okay, so wie du bist.
Ja, genau. Dann super nerviges Lied, Lumi D, Never Leave You. Da kam immer dieser ICQ-Sound drin vor, dieses Ah-oh, Ah-oh. So ging das Lied ungefähr. Ganz wichtig, ja, Sean. Ja, okay. Das war super schiefer Gesang, aber war ein absoluter Hit in diesem Jahr und es lief überall. Sean Paul, Get Busy. Super. Mhm. Großartig. Also immer wieder Sean Paul.
Von der Gossodam.
Ja. Dann ganz toller Hit, Yvonne Katterfeld, Für dich. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. Und es wird noch cringiger. In dem Jahr kam nämlich auch die erste Staffel Deutschland sucht den Superstar. Und da natürlich der große Hit von den Allstars sozusagen, We Have a Dream. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wir haben, also ich habe damals diese erste Staffel auf jeden Fall noch gesehen von DSDS mit Daniel Kübelblöck und Alexander Klavs, der da gewonnen hat und so. Und wie sie dann da alle zusammen mit Dieter Bohlen vor dem Flügel sitzen und dieses Lied singen, We Have a Dream, ist schlimm.
Martin schweigt. Schweigt
und ja, ja, das Schlimme ist, wenn man durch die Popmusik geht, erinnern, kommt ja halt sowas. Ne? Also das ist
aber
halt.
Aber das sind halt auch Kapitel, die man versucht zu verdrängen dann wieder.
Ja.
Und das Schlimme ist, ich habe jetzt direkt so einen Ohrwurm von diesem scheiß Lumidi-Lied.
Bitteschön.
Zum Glück kenne ich es nicht.
Vielleicht kommen ja heute im Laufe des Tages noch ein paar mehr Ohrwürmer. Evanescence, Bring Me To Life, war auch in dem Jahr. Wäre fast auch in meine Alben gekommen, aber ich fand das Album insgesamt dann doch zu langweilig. Deswegen hier nur so als Hit erwähnt. Ist auch das beste Lied von Evanescence. Patrick Nuo, 5 Days. Dann gab es ein Jubiläumsalbum von Nena und da singt sie zusammen mit Kim Wilde Any Place, Anywhere, Anytime. Also ja, irgendwie irgendwo,
das
irgendwann.
Fand ich eigentlich eine relativ logische Zusammenarbeit irgendwie, weil Nena eigentlich ja die deutsche Kim Wilde war und andersrum, genau. So in den ganz frühen 80ern. Und da war auch klar, dass die sich, also dass ich denke mal, dass Nena und die Leute um sie rum sich dieses Debütalbum von Kim Wilde schon ganz genau angehört hatten und dass die zwei dann was zusammen gemacht haben, war eigentlich folgerichtig.
Ich fand die Version auch gar nicht schlecht, die war so ein bisschen rockiger noch, da gab es auch ein paar E-Gitarren und so, das war eigentlich, aber gut, hat im Endeffekt auch nicht überdauert die Zeit.
Nee.
Dann, was aber überdauert hat, ist Ab in den Süden von Buddy versus DJ and the Wave. Immer wieder, wenn es in den Urlaub geht, hey, ab in den Süden.
Das war auf jeden Fall da 2003 an der Ostsee, glaube ich, meistgespielter Song.
So ja, ungefähr. Genau. So, Madonna kam auch mit dem Lied Hollywood. Bon Jovi, All About Loving You von dem Album Crush, über das wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben. Also, ja. Aber, ja. The Rasmus, In the Shadows, auch großer Hit. Von denen hat man auch nichts mehr gehört. Die waren auch ein bisschen peinlich für Leute, die Metal mochten, so weil das halt so Mainstream-Pop-Metal war. Aber naja, gut. Es war halt so Viva-Metal. Dann diejenige, in die alle verliebt waren, Avril Lavigne mit I'm With You. Und zuletzt habe ich hier noch auf der Liste derjenige, in den Heidi Klum verliebt war, Seal mit Love's Divine. So.
Gut. So. Dann. Gut. Sind wir bei den Alben und da guter alter Tradition, schnell durch den Demery durch. Er hat nur 5, aber es ist nicht uninteressant, was er da auflistet. Fängt an mit Outcast und glaube ich dem Hit-Album, zumindest war der größte Hit drauf mit Hey Yeah oder Hey Yeah. Und das ist ja schon geil. Also das finde ich ja fantastisch. Immer gleich gut. Gefällt mir einfach sehr gut. Jetzt habe ich mir das mal angehört. Das sind ja 2 Alben. Die beiden, das war ein Duo-Outcast, haben da jeder eigentlich ein Solo-Album gemacht und das zusammen aber als Outcast rausgebracht. Das erste von Big Boys ist ein Hip-Hop-Album. Relativ stumpf für mich irgendwie. Ich kann da gar nicht viel. Ja. Und was dieser Andre 3000 macht, ist schon wesentlich origineller. Extrem vielfältig, da ist echt eine Menge Soul drin und Norah Jones singt mit, Kellis singt mit, ich höre auch so alten Soul da raus, irgendwie Curtis Mayfield und so, das ist schon originell, aber hat mich jetzt außerdem Hey Yeah eigentlich auch kein Lied so richtig gepackt irgendwie. Habt ihr mit Outkast irgendwas zu tun?
Martin.
Ja.
Wahrscheinlich doch eher du.
Ja, wahrscheinlich, also wobei, zu der Zeit eigentlich nicht, weil ich da, wenn ich Rap gehört habe, also sowieso tendenziell mehr deutschsprachigen Rap gehört habe, aber wenn ich auch amerikanischen Hip-Hop gehört habe, dann eigentlich immer so härtere Sachen auch. Ne? Also das war mir eigentlich in dem Sinne alles schon so zu, eben zu wenig Rap und zu wenig rough und irgendwie so. Mhm. Also wenn ich so, also jetzt in der Retro-Perspektive wahrscheinlich auch deutlich besser gealtert, also zu, vor allen Dingen der The Love Below-Teil sozusagen, also viele andere Sachen aus der Zeit, aber zu der Zeit spielt das keine Rolle. Ich meine, klar, Hey Yeah und auch davor hier Miss Jackson und so, da ist man nicht dran vorbeigekommen, aber ich war jetzt nie großer Outkast-Fan. Mhm.
Ich fand ja diesen Song Roses richtig kacke. Also dieses I know you like to think my shit don't stink, but lay a little bit closer, see roses really smell like poo. Ich hab gedacht, ey, was ist das für ein Schwachsinn? Also dann lief das halt immer im Radio und so. Und, nee, irgendwie. Also da habe ich auch gedacht, okay, nee. Also Outkast fand ich bei Miss Jackson noch cool und dieses Album habe ich dann auch gar nicht wahrgenommen. Also Hey Yeah natürlich, aber ansonsten The Way You Move ist auch noch bekannt. So. Mhm. Genau, aber die Gaststars sind natürlich krass auf dem Album. Jay-Z, Lil Jon, Ludacris und die du auch gerade schon genannt hast. Und Rosario Dawson, die Schauspielerin, spielt auch mit dabei.
Ja, ja, ja.
Also ich finde es krass, dass Dimmery auch hier zum zweiten Mal schon Outkast erwähnt. Also ich meine, der macht ja in den Nullerjahren relativ wenig Alben so in seinen Jahren drin. Und dann jetzt zum zweiten Mal Outkast fand ich ein bisschen, komm.
Scheint Fan zu sein.
Ja, glaube auch. Ja, manchmal kann man es nicht so ganz nachvollziehen. Den nächsten, sagt euch der was? Dizzy Rascal?
Sagt mir was, habe ich mir 2 Punkte aufgeschrieben.
Ja.
Mach ich nicht. Nervt mich alles.
Ja, jein. Also ich muss kurz was sagen dazu. Ich habe mir den Text da durchgelesen und dann habe ich da eine Assoziation gehabt zu was, worüber ich mich gerade mit einem Kumpel auch öfter mal unterhält, der sehr, sehr in englischer Musik eigentlich immer drin ist und sich sehr wahnsinnig dafür interessiert, gerade so elektronische Musik auch. Also wir haben ja so, britische Musik steht ja eigentlich bis zu den 90ern eigentlich für Fun und für Hedonismus oder für Heavy Metal irgendwie. Aber wir haben den 80er-Pop, wir haben Britpop, wir haben die Rave-Musik und so weiter. Und dann schleicht sich ja so im Untergrund in den 90ern so eine fiese, düstere, sozialkritische, elektronische Musik da rein irgendwie. Garage wird die genannt in den 90ern noch. Also ganz harter elektronischer Hip-Hop eigentlich. Mit irgendwie Leute, die in den Vororten irgendwie mit Rassismus zu tun haben und mit sozialer Ungerechtigkeit und so weiter. Und Texte sind auch wirklich immer extrem hart. Und daraus entsteht eben dann Grime. Und Grime ist ja schon eine interessante Angelegenheit. Und dieser Dizzy Rascal ist eigentlich so ein Vorläufer von Grime. Also diese ganz harte, sozialkritische, oft von schwarzen Engländern oder von zweite Generation Einwanderer eben, die so über ihre Situation da auch singen. Polizeidiskriminierung und so weiter, alles, was man da, also die Unterseite dessen, was halt rauskam durch diese Thatcher-Politik in den 80ern. Und die Reduzierung des Sozialstaats und so weiter halt irgendwie. Und es ist schon interessant eigentlich, so kulturell, finde ich. Das ist fies, das macht überhaupt keinen Spaß, aber mein Kumpel Martin, der schickt mir da auch immer irgendwelche Links und da gibt's schon interessantes Zeug. Also ich mag mir das eigentlich nicht allen Ernstes anhören, aber es fasziniert mich extrem. Auch die Videos halt trostlos, nur Beton, nur irgendwie, die stehen halt auf irgendwelchen Parkplätzen, in irgendwelchen Hochhaussiedlungen, irgendwie da in so Sozialbauten, Vierteln und da hat ja Sibylle Berg hat ja diesen Roman Grime geschrieben vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, GRM. Es war nur das Grime. Und das ist ja so eine Geschichte, die so in dieser Welt spielt. Die Welt, die halt so, die von den Tories vergessenen Engländer halt eben, die so einfach ganz, ganz unten sind und die sich halt niemand interessiert. Und jetzt ist das Sozialsystem und das Gesundheitssystem am Arsch und die müssen ein Jahr auf eine Arztbehandlung warten und so weiter. Und das ist alles in dieser Musik eigentlich drin so. Und zwar schon seit den frühen 2000ern. Und das ist, finde ich, ganz interessant, Spaß macht es natürlich keinen. Die Sleaford Mods sind vielleicht so auch so noch ein Ableger davon halt, die einfach sagen so, okay, wir leben in England und eigentlich ist es schon okay, aber das und das und das und das ist alles richtig scheiße hier.
Na gut, da muss man ein bisschen auf den Text achten wahrscheinlich, ja. Aber irgendwie so oberflächlich mochte ich halt die Musik.
Nee, das macht auch keinen Spaß. So, nee.
Ja, genau.
Nächstes Album finde ich hochinteressant. Vielleicht kennt ihr die, The Mars Volta.
So, jetzt schon.
Ja,
ich habe mir das angehört und dachte, das ist Musik, die dem Batzke gut gefällt. So, das ist so ja, psychedelic, ja, so irgendwie Pink Floyd, Muse, Dream Theater, da ist viel drin. Also erstmal war ich abgeschreckt von diesem Titel des Albums, Deloused in the Comatorium. Ich hatte irgendwie so Holocaust-Assoziationen bei diesem Titel. Aber ist gut. Gefiel mir sehr. Ja. Also,
ich muss extrem an Muse denken, auch gelesen, bei ein paar Liedern.
Ja, voll, ja. Von Rick Rubin produziert übrigens dieses Album.
Ja, ja. Also ganz interessante Band. Die sind so Lateinamerikaner eigentlich oder haben ja puerto-ricanische Wurzeln. Das hört man auch manchmal ein bisschen raus. Ich finde es eigentlich so eine Mischung aus Muse und was den Irrsinn angeht, auch noch diese Avenged Sevenfold, die ich ja. Letztes Jahr so gefeiert habe. Also eine ganz abgefahrene Art von Prog, Progressive Rock irgendwie, aber halt sehr crazy auch, mit viel Atmo auch und so Jazz-Elementen dann auch immer mal wieder drin und so. Aber wenn sie abgehen, dann muss man halt echt an Muse auch denken vom Gesang. So, und da hat es auch echt so was Hymnisches. Also gerade das zweite Lied auf dem Album, großartig, geil.
Ja,
laut, Tirame laut
hören. Alas, hier diese Kinder laut hören. Und dieses Lied Tirame Alas Aranas klingt, habe ich mir aufgeschrieben, wie eine Picasso-Version von Wish You Were Here von Pink Floyd. Es ist so ähnlich wie dieses Intro von Wish You Were Here, aber irgendwie schief, aber halt nicht wirklich schief. So. Und die kommen ja eigentlich aus dem Hardcore Punk und so und das hört man bei der Stimme auch, aber dieses Shouting, was im Hardcore mit drin ist, das ist eben hier nicht vorhanden und insgesamt gefällt mir das ganz gut.
Ja, finde ich auch. Dann eine Band, wo man eigentlich rückwirkend sich fragt, wie die eigentlich so unfassbar erfolgreich und bekannt werden konnten. White Stripes mit ihrem extrem sperrigen Album Elephant. Das wegen eines Liedes, aber halt trotzdem ein großer Hit war.
Und dieses Lied ist auch nur wegen dem Passlaufen.
Ja.
Ja, das ist ja wirklich das schlechteste Lied auf dem Album, oder?
Ja, also, es ist wirklich unglaublich.
Es ist echt so, es ist halt so ein ätzender Stadion mit Gröll.
Ja, aber unglaublich, dass so ein Lied
dann... Man grüllt da das Instrument mit. Ja. Keiner kennt den Text.
Aber doch geil, oder? Dass man 2003 noch einen Gitarrenriff oder Bassriff entwickeln kann, das plötzlich auf der Welt gesungen wird irgendwie. So wie Smoke on the Water oder so. Es ist einfach für die Ewigkeit. Unglaublich. Ja, dieser Jack White, irgendwie schon ein interessanter Typ, aber wirklich eine ganz seltsame Band, die ich damals auch besser finden wollte, als sie dann eigentlich letztlich waren. Es ist halt ein Duo und es rumpelt schon irgendwie. Sie spielen halt Schlagzeug und Gitarre und es ist halt auf Dauer auch echt ein bisschen dünn. Gell? So.
Das Schlagzeug von Mike White ist halt auch wirklich sehr einfältig, ne? Ja. Also da könnte Klaus vielleicht noch was zu sagen, ob das jetzt wieder irgendwie so wie bei Ringo Starr so gewollt einfältig klingt, aber sehr schwer nachzuspielen ist, glaube ich aber nicht. Ja. Also,
aber die haben natürlich, wirklich, ja, wie man so sagt, vieles richtig gemacht, dann auch optisch irgendwie, das war halt schon schlau dann mit diesem Rot-Weiß und dann hatten sie halt echt auch eine Waffe noch, nämlich den Michel Gondry, diesen Videoregisseur, den sie da hatten zu der Zeit. Der hat ja 3-5 Videos für die gemacht und die liefen halt dann auch wirklich hoch und runter und zwar einfach auch deshalb, weil sie visuell wahnsinnig originell waren. Das beste Lied auf dem Album ist ja The Hardest Button to Button, finde ich. Und dieses Video, habt ihr das vor Augen?
Mhm.
Mit diesen immer sich multiplizierenden Instrumenten dann, die dann nach und nach dazukommen. Und ich habe so eine DVD mal gehabt von Michel Gondry mit seinen ganzen Musikvideos und so einem Making-of auch, wie er das erzählt. Also der hat das ja wirklich oldschool gemacht, also wirklich klassisch geschnitten und mit Überblendungen und ich weiß nicht, was da alles. Also da ist nichts am Computer oder so. Und das ist schon geil, das sieht halt einfach geil aus. Dann am Schluss diese 20 Verstärker da auf dieser Treppe stehen und diese Bassdrums und so. Das hat mich, wahnsinnig begeistert irgendwie.
Das ist halt dieser Schweinerock, dieser Bluesrock, ne? Das ist halt irgendwie auch irgendwie alles schön, erinnert so ein bisschen an frühere Zeiten, Led Zeppelin und so,
ja,
ist
ja
da mit drin.
Ja, ja.
Das ist schon ganz cool. Ja. Ich mochte dann auch spätere Alben von Jack White ganz gerne hier. Blunderbuss zum Beispiel war ein cooles Album. Diese Gitarren-Soli, die immer so ein bisschen klingen, als hätte er sie gerade eben improvisiert, mal eben so hingerotzt. Aber das ist, glaube ich, dann wieder doch eine Kunst, das so hinzukriegen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Denke ich schon auch. Ja, das letzte Album dann noch. Auch eine Band, die wir schon mal hatten in dieser Konstellation. Ja. Die Yeah, Yeah, Yeahs. Und ich muss sagen, dank dieses Podcasts finde ich die jetzt richtig geil. Ich habe die wirklich, unterschätzt gehabt und nicht so richtig als gut abgespeichert gehabt. Ja, oder? Diese Platte ist zwar rauer und ein bisschen fieser als das, was wir letztes Mal besprochen haben. Erinnert mich so an die frühe PJ Harvey auch so ein bisschen. Aber der Gesang von dieser Karen O, großartig, ja. Die kann echt singen. Und dann hat sie aber auch so was lasziv Dreckiges irgendwie, so was sehr Geiles irgendwie auch in dieser Stimme, finde ich. Hör die wahnsinnig gern.
Ja, genau. Vor allem auf dem Album auch, ja.
Ja, ja. Ah, super, ganz toll. Yeah, yeah, yeah. Yes.
Auch das neueste Album von denen, Spitting from the Edge of the World, ist auch super gut.
Das muss ich noch anhören, so weit bin ich noch nicht. Ich höre mich da gerade so ein bisschen durch und entdecke da vieles. Und ist gerade so eine Lieblingsband.
Es gab vor kurzem diese Marvel-Serie Echo und da ist das Intro auch von den Yeah, Yeah, Yeahs. Burning ist eben auch von diesem Album, von dem neuesten. Und ich hatte das halt nur kurz gehört so und das sind doch die Yeah, Yeah, Yeahs, das kennst du doch. Und im Endeffekt war dieses Intro das Beste an dieser Serie. Aber und dann habe ich auch, ich glaube, das ist eine der wenigen Serien, wo ich das Intro nicht geskippt habe. Immer schön angehört. Ist auch gut gemacht.
Ja, gut.
Die fand ich auch, genau, seit wir darüber gesprochen haben, in der 2009er Folge, finde ich die jetzt richtig gut und höre die auch immer wieder. Ja.
Ne? So, dann sind wir jetzt in Minute 55 mal dort, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich jeder hat 5 Alben. Klaus Bieler ist auch dabei, wieder virtuell, den spiele ich dann wieder ein hier. Jetzt seid ihr dran. Wer möchte beginnen von euch? Wir machen wieder so eine Reihenfolge. Einer von euch fängt an und dann.
Okay, mache ich das erste dann?
Ja.
Also, ich habe als erstes zum Beginn, ganz passend, Die Beginner, Blast Action Heroes, das dritte Album der Beginner. 5 Jahre nach ihrem Durchbruch mit Bambule. Also 5 Jahre für so ein Rap-Album ist ja schon viel Zeit. Danach haben sie gezeigt, dass man sich auch noch deutlich mehr Zeit für ein Album lassen kann. Aber das war auf jeden Fall das ist auch so zum Sommer hin irgendwann rausgekommen und war halt auch wirklich, zumindest über weite Teile, so ein Sommeralbum. Ne? Also da gab es Fäule war die erste Single und hat da auch direkt so den Ton gesetzt und danach auch Gustav Ganz, also wirklich so gute Laune-Rap.
Wein doch nicht.
Genau. Und dann aber so auch, wie es bei Jan Delay auf den Solo-Alben ja auch ist, dann durchaus mal auch so, ja, politische Lieder mit Aussage und so, die dann aber natürlich in so einem Album, wo so viele Lieder auch einfach gute Laune machen und nach vorne gehen und radiotauglich sind und so, dann halt so ein bisschen untergehen. Also einerseits City Blues, so eine halb ironische Hymne auf Hamburg und wie heißt es denn jetzt? Irgendwas mit Wendehals. Ich glaube, es heißt sogar Wendehals. Gute Songs auch so mit Message, wie man so schön sagt. Und sowieso Beginner einfach eigentlich immer ein Garant für gute Laune. Vor allen Dingen auch live. Sehr starke Band.
Sag du was dazu. Ich kenne nur Gustav Ganz, das finde ich sehr schön. Sonst kenne ich es
ja
auch
nicht. Genau, nee, ich wollte auch gar nicht so viel dazu sagen, nur dass ich froh bin, das jetzt auch nochmal gehört zu haben, weil wir früher eigentlich eher so diese fettes Brot-Leute waren und Beginner gar nicht so wirklich bei uns vorkamen, was Martin immer wieder mit einem vehementen Kopfschütteln ja, kommentiert.
Völlig zu Recht.
Ey, ich habe ja so ein genau. Deutscher Hip-Hop ist ja so ein bisschen, also den habe ich so wahrgenommen, aber nicht so gelebt. Und meine Frau ja ist da ganz anders sozialisiert. Deutscher Hip-Hop ist ihr Ding. Und sie hat mich mitgeschleppt vor ein paar Jahren an ein Beginner-Konzert. Ja, das war, glaube ich, ja, muss so 7 Jahre her sein oder so. Und das war schon ein Erlebnis. Das war mein erstes Hip-Hop-Konzert. Mhm. Und das war doch noch mal was anderes als diese Rock-Konzerte, wo man halt so rumsteht irgendwie. Eine Riesenstimmung irgendwie. Und was das Publikum da macht, ist wirklich eine andere Dimension, als ich es eben kannte von Rock-Konzerten. Wie da auch Texte von vorne bis hinten einfach immer mit, ganze Publikum, ja, die ganze, was sie an Animation machen, alles wird mitgemacht, irgendwie jeder, keiner ist sich da zu fein oder zu cool für irgendwas oder so, da wird gesprungen, da wird in die Hocke gegangen, egal was, und dann hüpfen alle, und es ist schon geil, da steht man so daneben und denkt, ich guck mir das mal an, und dann kann man sich aber auch nicht mehr wehren irgendwann dagegen, dann hüpft man auch plötzlich und weiß nicht warum.
Toll. Ja. Das ist schon toll. Ja, und die ist auch richtig gut. Also ich mag das auch, diese Hamburger Hip-Hop-Szene. Also zumindest damals gefiel mir die auch wirklich gut, auch mit Sammy Deluxe und so. Das sind schon, oder das Bo und so, ne? Ja. Großartig. Hm. Apropos gut mitgehen und so, dann komme ich, würde ich sagen, mach du als nächstes. Und wir starten eben mit einer Band, die auch live genau solche Sachen macht, nämlich einfach mit der bescheiden ausgedrückten besten Band der Welt. Die Ärzte bringen 2003 ihr Doppelalbum Geräusch raus. 91 Minuten geht dieses Album. Das ist richtig viel schöne Ärzte-Musik. Und das fällt eigentlich so im Prinzip mitten in meine Ärzte-Hauptphase, wo ich irgendwo letztens noch erzählte, dass das so mein Beginn-Ärzte-Album war, ist das jetzt so die Phase, wo wir wirklich unfassbar viel Ärzte gehört haben. Meine Schwester noch mehr als ich, also die hat auch diese Biografie, ein überdimensioniertes Meerschwein frisst die Erde auf, gelesen und so, dieses Riesenkompendium und so. Und also wir haben so viel Ärzte gehört. Und irgendwann saßen wir abends mal zusammen und dann sagte einer, oh, wisst ihr was, wir müssten mal so einen richtigen Ärzteabend machen. Und dann gucke ich die an und sage, Alter, jeder Abend ist Ärzteabend, weil wir einfach so viel Ärzte gehört haben. Und dazu hatte schon dieses Album auch durchaus seinen Anteil. Wir haben zwar auch viele ältere Sachen von den Ärzten gehört, aber mir ist ein gutes Album. Viele Quatschlieder, so zum Beispiel Richtig Schön Evil oder Jag Elska Sverige oder Piercing, aber auch viel gutes Zeug, so wie Wenn alle Männer Mädchen wären, WAMMW oder Nicht allein oder Unrockbar ist auch irgendwie ein guter Song. Und der Rott kommt auch recht viel vor in dem Album. Deswegen müssen wir in der Playlist auch mal gucken, dass wir vielleicht von jedem der dreien ein Lied einbauen. Und Achtung, Service-Podcast. Falls ihr euch das immer schon gefragt habt, Dinge von denen klingt wie Happy Together von The Turtles aus dem Jahr 1967.
Deswegen gefällt es mir ja wahrscheinlich. Das finde ich großartig.
So, das war ja auch eine Single und ich habe mich das immer und ich kenne das Lied und, dann habe ich es irgendwann einfach mal versucht rauszufinden und bitteschön. So. Dann gibt es so einige Antithesen in dem Album. Anti-Zombie, Pro-Zombie, der Tag, die Nacht und so, auch ganz nett. Weil man hat ja Platz, wenn man so 2 CDs macht, dann kann man ja auch einfach solche Experimente wagen. Und das ist alles ganz schön. Dann, apropos Irakkrieg, gab es noch den großen Hit Deine Schuld, wo es ja so darum geht, dass man halt mehr auf die Straße gehen soll und dass man mehr demonstrieren soll und so. Und das, ist halt auch eine der bekanntesten Singles wohl von dem Album. Ja. Bleibt eigentlich nur zu sagen, es gibt nur einen Gott, Bela Farin Rott.
Super, ja. Ja?
Ja, das war so die Zeit.
Ich bin ja Fan der, nicht ganz der ersten Stunde, aber der eineinhalbsten. Und für mich wurden die Alben dann eigentlich immer schwächer. Ich habe dann noch so das 95er-Album Planet Punk Das fand ich noch super. Und danach werden es immer weniger Lieder irgendwie, die mich richtig begeistern können. Auf dem Album sind es, glaube ich, noch zwei oder so.
Ja, gucken wir mal.
Also, mir war das auch von immer zu quatschig, größtenteils.
Ah ja.
Also das Ding ist halt jetzt, weiß ich nicht, also Punk war für mich, bedeutet für mich immer Musik mit Attitüde und die habe ich bei den Ärzten halt zu selten gefunden.
Genau, ich glaube, deswegen mochte ich das, weil das war halt nicht irgendwie politisch aufgeladen, zumindest das meiste, es war einfach lustig. Es hat einfach Spaß gemacht.
Da wird viel zu wenig der Kapitalismus bekämpft auf den Alpen.
Ich habe das Gefühl, habe ich gleich noch was.
Was diese klamaukige Seite der Ärzte angeht, hat die letzten Jahre so das Lumpenpack da, die Fackel übernommen. Kennt ihr die?
Mhm.
Ja, also ja. Und die sind dann, glaube ich, auch echt ein bisschen witziger zum Teil als vieles von den Ärzten in den letzten Jahren, für mich zumindest.
Ja.
Gut, naja. Dann haben wir jetzt den Klaus hier aus dem Off. Gucken wir mal.
Eine meiner Lieblingsplatten ist gleichzeitig eine von einem inzwischen problematischen Künstler. Ich spreche von Ryan Adams. Im Jahr 2003 macht er wahrscheinlich mehrere Platten. Ich glaube, Rock'n'Roll ist die andere. Und meine Lieblingsplatte von ihm heißt Love is Hell. Natürlich nicht nur wegen dem Titel, sondern weil diese Platte voll ist voller schöner Lieder. Und im Zuge von Me Too und so weiter ist natürlich, jetzt wird es schwierig, über Ryan Adams lobende Worte zu verlieren. Ich mache es aber trotzdem. Das ist ein Album, das für mich klingt wie eine Mischung aus The Smiths und Bruce Springsteen. Das liegt unter anderem daran, dass sie produziert ist von John Porter, der ja The Smiths Debüt und natürlich Hateful of Hollow, meiner Meinung nach das Meisterwerk, das Smiths produziert hat. Und er hat mal zu Johnny Marr gesagt, jedes Lied soll mit einem Gitarrenintro beginnen. Und manche Lieder auf der Platte beginnen auch mit einem Gitarrenintro. Und dann denkt man sofort, ja, das klingt wie Smiths. Zum Beispiel This House is Not for Sale oder Anybody Wanna Take Me Home. Die Platte geht ziemlich düster los mit dem Lied Political Scientist. Und es sind auch Lieder drauf, wo man denkt, er macht jetzt aus drei Tönen auf dem Klavier oder drei Akkorden auf dem Klavier, die sich durch das ganze Lied ziehen, ein extrem spannendes Lied. Das muss man erstmal schaffen. Hinten raus wird es dann akustischer und sogar ein bisschen bluesig. Das macht mir in dem Fall komischerweise nichts aus. Und ich finde die Lieder immer noch super. Seltsam, aber seltsam gut ist die Coverversion von Wonderwall von Oasis. Das kann man ja eigentlich nicht mehr hören. Und er macht da ein ganz zartes Lied raus, wo er ganz leise singt und sehr, sehr atmosphärisch. Dann gibt es noch ein ganz tolles Lied, das heißt World War 24. Das habe ich ja schon live gespielt und es macht extrem Spaß. Also eine meiner Meinung nach ganz, ganz tolle, schöne Platte. Ryan Adams, Love is Hell.
Gut. Kennt ihr den?
Ja.
Vom so, Namen her auf jeden Fall.
Country-Zeug so.
Ja, geht ja schon mehr in Richtung so Singer-Songwriter-Rock auch.
Ja,
hat genau als Country so angefangen. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil der auch so Unmengen von Platten veröffentlicht hat irgendwie, dass ich auch, ja, da nicht mehr folgen wollte. Das war dann auch irgendwann mal redundant, hatte ich das Gefühl. Aber am Anfang fand ich den auch sehr interessant, gute Stimme. Und auch einer von den Leuten, die es wirklich schaffen, auch so gewöhnlichen und oft gehörten Akkordfolgen doch mal noch irgendwie immer noch mal was Neues rauszukitzeln.
Ja.
Ich habe das 2003er Radiohead. Das hat schon im Titel eine Referenz auch zu diesem Jahr, beziehungsweise zu politische Dimension. Hail to the Thief heißt das Album und bezieht sich damit auf George Bush, der ja 2000 die Wahl gestohlen hat von Al Gore. Und bei mir war es, ich war ein Riesenfan von OK Computer von 97 und dachte so, Radiohead haben jetzt gerade die Rockmusik neu erfunden und ich bin voll dabei und gehe da alles mit. Und dann haben sie Kid A gemacht und da habe ich die Welt nicht mehr verstanden dann und bin ausgestiegen und war echt auch sauer. Also ich war richtig erzürnt so, wie können sie es wagen, so ein scheiß Album zu machen. Überall wird es über den Schellenkönig gelobt, ich finde kein einziges Lied gut. Und habe dann das 2003er Album erst so ein bisschen boykottiert und habe es dann doch mir mal irgendwie ausgeliehen und auf Minidisc überspielt und habe eine Freundin besucht in Köln und bin dachte so, jetzt höre ich mir das halt mal an. Und dann habe ich das auf Minidisc im Auto gehört mit so einem Kassettenadapter noch im Kassettenlaufwerk dann drin mit so einem kleinen Klinkenkabel, das dann da in den MP3-Player ging. Und dann hat mich das vom ersten Lied so dermaßen umgehauen, dieses Album. Und ich finde es bis heute, glaube ich, ja, neben OK Computer ihr stärkstes. Unglaublich, kein schlechtes Lied drauf. Eine ganz, ganz tolle Mischung aus Elektronik, so kaputtem Folk, Gospel, Indie-Rock. Die ersten drei Lieder sind schon so tief traurig und schön, dass man es eigentlich kaum aushält. Ich finde sogar ein paar Pearl Jam Referenzen. Ich gehe jede Wette ein, dass die den Pearl Jam Vorgänger Yield sich angehört haben. Das war irgendwie, ich finde da so ein paar Parallelen. Go to Sleep ist eindeutig ein Pearl Jam Riff. Und dann mein absoluter Favorit auf diesem Album ist ein Lied mit dem Titel There There. Das finde ich so faszinierend, weil die da es schaffen, einen Rocksong zu machen, der so klingt wie ein wildes Tier, was irgendwie eine Wahnsinnskraft hat, aber sie nicht rauslässt. Also wie so ein Tier, das so immer kurz vorm Sprung ist, aber nicht losspringt. Und die schaffen es, diese Atmosphäre wirklich durchzuhalten, 4 Minuten. Und sie machen nie auf. Es ist immer so, du hast immer das Gefühl, jetzt machen sie auf, jetzt geht's ab, jetzt kommt's. Und sie machen's nicht bis zum Schluss. Und das finde ich so geil. Und Pearl Jam hat eben auf Yield auch so ein Lied, das genau das versucht rüberzubringen. Und ich hatte damals eine Band, The Callahan Affair, und war extrem von diesem Album inspiriert und habe wirklich viel geklaut und zitiert auch. Und wir haben dann auch versucht, so ein Lied zu machen, eben das genau das rüberbringt. So immer kurz vorm Ausbruch, aber es passiert nie. Und ich war dann mal ein paar Jahre später auf der Waldbühne in Berlin und habe Radiohead gesehen und habe so geschrien, als sie dann tatsächlich dieses Lied auch noch gespielt haben, weil sie gar nicht gedacht hat, dass das noch irgendjemand so toll findet wie ich. Aber dann habe ich gesehen, es geht tausenden anderen auch so mit diesem Lied. Und es ist ja auch bis heute dann das stärkste Radiohead-Album. Da ist eigentlich nichts Besseres mehr nachgekommen. Und ich würde sagen, wenn man mal einsteigen möchte vielleicht mit Radiohead, dann eignet sich das auch, weil es einfach, ich glaube nicht, dass man dieses Album anhören kann und sagen, verstehe ich nicht oder lehne ich grundsätzlich ab. Dazu ist es, glaube ich, an zu vielen Stellen einfach zu schön. Mhm. Punkt.
Ja, ich möchte gerne Radiohead noch mal eine Chance geben. Ich habe die immer verbannt, weil ich Creep so kacke fand. Und irgendwie, ich glaube, auch letztens habt ihr auch über Radiohead gesprochen und da habe ich in eurer Playlist auch einen Song von denen gehört und dachte, ach, so schlecht sind die ja gar nicht. Und ich glaube, dann folge ich jetzt mal deinem Rat und höre mir dieses Album auch noch
mal. Also Creep hat mit Radiohead eigentlich nichts zu tun. So.
Das habe ich dann auch gemerkt, ja.
Also es war eine andere Band einfach.
Ja, genau.
Das ist so wie sagen Yellow Submarine oder Obladi Oblada ist von den Beatles oder so. Gefällt mir nicht, höre ich die Beatles nicht an. So ist es etwa.
Ja.
Das ist ja auch so wie so die eine Ballade, die so harte Metal-Bands da manchmal haben.
Ja,
das
sind
Fallen.
Ja.
Das ist aber schon gefährlich, ne? Also
ja, ist ja, oft gut. Gefährlich, ja. Dann kommen die falschen Leute ans Konzert und dann hat man da die falschen Fans, die man eigentlich nicht haben will.
Und dann gucken die komisch.
Ja, ja, genau.
Dann gucken die komisch.
Okay.
Hä?
Und an dieser Stelle machen wir eine Pause und hören uns demnächst wieder mit Teil 2. Ciao, dreht nicht durch.